Wir sind empathische Wesen. Also ich denke immer, wenn es so Bücher gibt, so, es kann dir egal sein, was andere von dir... Also Entschuldigung, einfach, das ist das Krankheitsbild, wenn es dir wirklich egal ist, was alle denken. Also es ist völlig normal, dass man sich Gedanken macht um die anderen, dass man mitschwingt. Also wir leben Empathie und gleich ist es manchmal so, dass ich mitfühle, aber mich abgrenzen und dann gleich ein Gefühl haben, was das jetzt mir auch leid tut, was es beim anderen macht. Und dort auch wieder eine zutrauende Haltung von, ich traue es dem anderen zu, dass die Person auch mit meinem Nein kann umgehen kann.
Sarah und Mara im Gespräch mit. Der Podcast von der Frauenzentrale Zürich.
Wir wollen Vorurteile abbauen.
Und Verbindungen schaffen.
Wir wollen mit unseren Gästen über ihre Lebenswelten reden.
Ihre Perspektiven und Erfahrungen.
Und ihre Sünden.
Und wir wollen auch wissen, was sie verdammt gut können.
Alles Sachen.
Jetzt muss ich einfach schnell schauen, ob da alles gut ist, weil ich habe aus Versehen vorher... Ich tue gerne, wenn irgendwie neu das Kabel eingesteckt ist, das einfach so ausstecken. Mhm. Ich habe letztens das ganze WLAN daheim so lahmgelegt, was ja Teenager dann sehr schnell reagieren.
Es ist wie früher, wo das Internet aufgekommen ist und dann hat etwas nicht funktioniert. Und dann hat man den IT angerufen und dann gesagt, tun Sie doch mal einstecken. Oder mal neu starten.
Genau. Und dann so, aha. Ach so.
Aber bis jetzt geht es, glaube ich.
Ja, es sieht gut aus.
Also vielleicht nehmen wir einfach ins Blaue raus auf. Nein, wäre auch okay.
Nein, ich sehe das da. Es leuchtet alles richtig. Es sieht alles gut aus. Guten Nachmittag.
Guten Nachmittag.
Wie geht's dir?
Okay. Es war ein strenger Morgen gewesen.
Ja.
Meine Tochter hat heute Morgen wirklich über eine Stunde einen Meltdown gehabt, bevor sie in den Ferienhort ist. Meltdown heisst Zusammenbruch aufgrund wahrscheinlich von Überreizung der letzten Tage, neuer Taxidienst, noch andere Kinder im Ferienhort, Ablauf anders wie sonst. Und das war wirklich streng gewesen. Und dann habe ich nachher zuerst mal 2 Stunden Wäsche zusammengelegt und putzt, weil ich es gefunden habe, das ist jetzt meditativ für mich gerade. Also ich mache das nicht so gern. Aber heute hat es geholfen.
Manchmal ist das Richtige. Und ich kann dir so nachfühlen, weil ich das ganz, ganz viele Jahre ist das für mich etwas vom Strengsten gewesen am Tag, der Morgen. Nämlich mein älterer Sohn mit der Behinderung, der vom Autismus-Spektrum ist, ob er in den Schulbus einsteigt oder nicht, beziehungsweise ob ich es überhaupt schaffe, ihn anzuziehen. Mhm. Und man kann sich das fast nicht vorstellen, was das heisst, weil es ist ganz etwas anderes, als wenn ein Kind einfach ein bisschen trötzelt oder einfach nicht so Lust hat. Es ist wirklich eine komplette Verweigerung, ein Ausbruch, ein ewig langes Schreien. Und meine Nachbarin, die oben an mir wohnt, die das ganz viele Jahre beobachtet hat, hat einmal zu mir gesagt, Sarah, eigentlich hast du, wenn du es geschafft hast, ihn auf den Schulbus zu bringen, hast du eigentlich schon 100% Arbeitstag hinter dir.
Es ist genau das. Und es hängt natürlich auch so viel dran, oder? Wenn das Kind ja dann nicht in den Schulbus einsteigt, dann kann ich nicht arbeiten. Und dann muss ich ja, während das Kind schreit, alles absagen, was ja auch nochmal streng ist. Also, und so geht der Rattenschwanz immer weiter. Und von dem her, ja, also wir haben ja... Da auch schon, mir kommt Christina in den Sinn, wo wir in einer der allerersten Folgen...
Zweite Folge ist das.
Ja, also ist ja krass, oder? Vor 2 Jahren mit ihr geredet haben.
Das ist heute die 36. Folge, die wir aufnehmen.
Ja. Und dort haben wir gestartet, eben unter anderem mit ihr, so in diesen ersten Folgen. Und Christina ist ja auch Mutter von einem Kind mit Behinderungen, körperlichen. Und sie hat ja das auch so beschrieben, oder? Wie man dann eigentlich einfach permanent das Nervensystem unter Stress hat und das halt auch mega fest allein muss stemmen. Und sie hat doch dort so den Satz etabliert, den wir eigentlich jetzt seit 2 Jahren immer wieder wiederholen. Krisen kümmer.
Krisen kümmer. Und wir führen heute mal wieder ein Gespräch noch zweite. Und zwar reden wir genau über das. Wir reden über das Thema Krisenbewältigung, beziehungsweise, ja, Krise, die können wir. Ja, aber was heisst denn das? Es tönt dann manchmal so, als ob es uns immer super gut geht und wir so dauerhappy sind. So. Und das ist überhaupt nicht so. Wir wollen uns heute mitnehmen in dem Gespräch, in unsere Gedankenwelt, in unsere Erfahrungswelt. Wir teilen mit euch unsere 10 und wir könnten auch 2 oder 3 oder 4 Stunden über das Thema reden. Wie ja, Krisen haben wir schon ganz, ganz viel erlebt in unserem Leben und erleben wir auch immer wieder. Und wir teilen mit uns einfach mal 10 Strategien, liebste Strategien, die aber überhaupt nicht den Anspruch haben, dass sie umfassend sind und für alle gleich gelten. Die Idee ist, dass ihr vielleicht, wenn ihr da zuhört und auch, wie wir immer mal wieder strugglen mit dem Leben, vielleicht etwas könnt daraus rausnehmen, was euch gut tut.
Ja, und mir ist auch wirklich wichtig zu sagen, dass das nicht irgendwie die 10 Punkte sind, die man irgendwie erreichen muss. Und dann kann man Krise.
Bitte nicht, weil wir können Krise auch immer wieder nicht.
Ja, erstens das. Und es ist ja auch, ja, und es gibt ja dort auch keine Lösung in 10 Punkten. Also, und das andere finde ich eben auch, dass ja dann wie so Lösungen oder so Strategien ja oft das ist, dass man nachher das wie auflöst, also dass es gar keine Krise mehr gibt, oder? Und ich meine, das ist mir einfach mega wichtig, weil es gibt auch unterschiedliche Krisen und es kommen Krisen und es gehen Krisen und es ist mehr einfach so ein bisschen eben wie ein Werkzeugkasten, wo man vielleicht ein bisschen oder ein bisschen hinter die Kulissen hineinschauen bei uns, wie wir das auch machen.
Genau, wir denken darüber nach, was hilft uns, was gibt uns Kraft, wenn wir keine Kraft mehr haben. Und ich möchte mich dem anschliessen, weil ich glaube, das kann man nicht genug oft sagen und das ist mir auch besonders wichtig, auch wegen meinem Beruf. Einfache Lösungen gibt es nicht fürs Leben, weil für das ist das Leben viel zu komplex und zu vielschichtig.
Schade, manchmal auch nicht.
Hey, ja. Hey, einfach so in 10 Schritten alle Sorgen weg. Immer happy. Sondern ich glaube, es geht mehr darum, und das sage ich auch immer in meiner Arbeit, wir sind ja irgendwie gefordert, uns ein Leben lang selber zu coachen, zu begleiten. Und da finde ich, wie hilfreich, immer wieder auch neue Gedanken, Inputs, Strategien zu haben, wo einem vielleicht unterstützen. Und nein, das heisst nicht, dass ich dann nicht aufbrühle. Und das heisst nicht, dass man nicht einfach mal tagelang beschissen geht. Überhaupt nicht. Sondern es geht nur um eine Bewältigung. Und eine Bewältigung heisst nicht, dass ich dann lachend ein bisschen davon hüpfe.
Aber manchmal.
Ich hüpfe gerne, das ist auch eine Strategie. Sage ich nachher noch etwas dazu.
Wenn wir mal einsteigen mit
ja,
dem ersten. Wir haben uns ja, also wir haben uns ja schon ein bisschen Gedanken gemacht. Mhm. Und es ist, aber es ist auch mega spannend, dass wir schon in dem Vorgespräch, das wir geführt haben, wo wir das wie so zusammengetragen haben, nachher entsteht ja mega viel im Gespräch. Aber wir haben ja wie müssen ein bisschen überlegen, oder welche 10 Punkte bringen wir da. Und das hat mich dann auch schon im Prozess gebracht, jetzt nur schon von dem Vorgespräch zu da. Auch nochmal, wo so Gedankengänge sie sind. Und ich bin gespannt, ob es unseren Hörerinnen auch so geht. Also der erste Punkt, wo wir gesagt haben, wenn wir darüber reden, ist, dass in der Krise Hoffnung und Zuversicht bewahren, unterstütze. Mhm. Also willst du da mal
ja,
mehr dazu sagen?
Mich begleitet schon ganz lange das Bild und das begleitet mich einerseits ganz stark mit der Krankheit und Behinderung, die mein Sohn hat, wie dort immer wieder ganz viele Hoffnungen auch ja, vergraben worden sind, gestorben sind, Wünsche sich nicht erfüllt haben, Trauerprozess eingeleitet haben werden müssen. Aber was mich begleitet, ist ein Bild und es ist das Bild vom Sternenhimmel. Und ich habe nämlich so das Bild, wenn es um Hoffnung geht und Zuversicht bewahren, das ist nämlich der erste Punkt. Wir alle haben einen Himmel voller Sterne. Und gewisse Sterne, die können wir ergreifen und leben und andere nicht. Aber es gibt neben dem einen Stern, den man vielleicht gerne will, immer auch noch andere. Und der Himmel soll für jeden Mensch offen sein, wenn möglich. Und ja, nein, es ist nicht fair. Und es gibt Menschen, die unglaublich viele Schicksalsschläge haben und überhaupt nicht die gleichen Bedingungen wie andere. Aber mir hilft irgendwie so das Bild, auch gerade jetzt für meinen Sohn, dass auch er Sterne hat, die sich erfüllen.
Mhm.
Und dass es immer in dem Innen, egal was ist, irgendeinen Weg gibt. Wir hatten mal eine Pflegefachfrau, wo ich brüllt habe, gesagt, die war so herzig. Sie hat gesagt, Frau Satir, ich weiß, die Situation fühlt sich jetzt gerade ganz hoffnungslos an und ich verstehe Ihre Trauer wegen Ihrem Sohn. Aber ich verspreche Ihnen, irgendwo, wir finden ein kleines Fenster und wir drücken uns durch.
Mhm.
Und ja, bis jetzt habe ich immer irgendwo Fenster und die sind damit anders, als ich es mir vorgestellt habe.
Ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen das, wo ich sehr prägt bin von meiner Mutter, oder? Wo immer, also wir haben ja wirklich Hoffnungslosigkeit erlebt, zum Beispiel finanziell.
Mhm.
Und sie hat mir immer so, also sie gibt ja manchmal dann so Sprüche, die einem so bleiben. Und sie hat zum Beispiel immer gesagt, das Sprichwort, viele Wege führen nach Rom. Oder? Also so, irgendwie kommst du schon dort hin. Oder auch, wo es darum gegangen ist mit der Lehre. Oder wahrscheinlich auch viele, die zuhören haben, Jugendliche, die hei, kennen das, wenn, oder auch selber, oder? Irgendwie ist man nochmal in einem Berufsfindungsprozess. Was kann mega grosse Krisen auch auslösen, auch wenn jetzt das nicht ein Schicksalsschlag ist, aber es sind ja manchmal auch so Entscheidungen, die man muss treffen, die einem in eine Krise bringen können. Und dort hat mir das zum Beispiel mega geholfen. So, machst eine Lehre, kommst nach Rom, machst ein Studium, kommst nach Rom, machst einen Nebenjob, kommst nach Rom. Irgendwie kommst du schon dort an. Also das habe ich mir so recht fest können verinnerlichen. Für mich ist es eine mega Ressource. Und eins ist eben auch so ein anderes Sprichwort, ist ja auch so, Hoffnung stirbt zuletzt, oder? Also wenn man sich das, ich finde, das kann manchmal schon auch helfen, sich das, so Sätze manchmal oder irgendwo anschreiben an den Spiegel, so wie du bist schön, kannst du auch schreiben, Hoffnung stirbt zuletzt. So.
Ja, es geht ja darum, immer wieder die Richtung von der Aufmerksamkeit auch auf das zu lenken, was eben auch gut ist. Und das ist auch in dem Schweren inne. Und das meine ich sogar mit dem Tod. Ich mag mich erinnern, mein Vater hat mir am Tag, wo er gestorben ist, ich bin dort 28, gesagt, in deinem Leben, und ich habe brüllt, weil ich so traurig war, weil ich gewusst habe, er wird sterben. Also ich habe nicht gewusst, dass er an dem Tag stirbt, aber ich habe es gewusst. Und er hat gesagt, Sarah, da kommt noch ganz viel Schönes.
Mhm.
Und in dem Moment habe ich das nicht hören, weil ich bin einfach traurig gewesen.
Mhm.
Jetzt, 18 Jahre fast später, weiss ich, ja, er hat recht gehabt. Das Gute ist immer da und das Schöne kommt auch immer wieder. Egal, was im Leben passiert, egal wie schmerzhaft es ist, egal wie schwierig, das Gute ist immer da und das heisst nicht, dass alles gut kommt. Sondern es ist einfach immer auch da.
Ja, und ich glaube, was ich auch oft jetzt in meinem Umfeld oder bei mir erlebt habe, ist so ein widerspenstig.
Mhm.
So, ich lasse mir im Fall die Freude auch nicht nehmen.
Ja.
Weißt du, das habe ich auch.
Ich habe dir gesagt, ich habe eine, die auf Instagram mir geschrieben hat, die das Trotzkraft nennt. Das Wort habe ich schon vor vielen Jahren über nachdenken, falls du uns zuhörst. Die Trotzkraft, die zieht sich durch mein Leben und es ist wirklich so, dass jetzt erst recht.
Ja.
Mhm.
Und auch wirklich so, ich spüre das mega fest, eben jetzt so wie der Morgen heute. Also ich habe wirklich... Es ist ja nicht der erste Morgen in der letzten Woche und es ist wirklich eine mega tiefe Erschöpfung manchmal. Und kommen aber auch dann, oder? Ich meine, auch in das, dass ich finde so, nein, ich lahme es nicht nehmen, dass ich jetzt heute noch etwas Gutes aus dem Tag rausbringe. So. Cool. Also klingt auch nicht immer, aber ich finde, ja,
es ist eine Haltung.
Antrieb. Es ist eine Haltung, ja.
Es ist wie Melena Moser mal im Podcast im Gespräch gesagt, ich habe einfach beschlossen, ich will glücklich sein. Und das kann man irgendwie, oder? Dann finde ich, das ist ein bisschen Zweckoptimismus und, aber.
Man kann es beschliessen.
Aber bei mir ist das auch eine Haltung. Mhm. Und ich habe es auch, ich glaube, es hat auch viel damit zu tun mit meinen Schicksalsschlägen. Ich finde, wenn ich darf leben, das ist ein Privileg, dürfen zu leben. Dann habe ich wirklich auch, das sage ich, habe wirklich die verdammte Pflicht, die Haltung auch zu haben, weil ich bin dankbar, dass ich darf leben auch.
Mir ist da, etwas ist mir noch wichtig, oder? Wir reden einfach auch vom, aber wir reden vom gesunden Mensch grundsätzlich, oder? Also es gibt natürlich Depressionen, depressive Episoden und Menschen, die nicht mehr glücklich sein können, die auch erkrankt sind. Und das ist, wir reden wirklich auch vom gesunden Mensch. Und wir kommen dann noch zu dem Punkt, weil dort, eben, es geht dann auch um Hilfe. Aber dort kommen wir noch dazu. Mir ist da noch etwas, ist mir eben noch wichtig. Wie du vorher gesagt hast, weißt du, so, es gibt immer Gutes. Und ich durfte einen Text schreiben, eine Utopie. Also das heisst, eine positive Zukunftsvorstellung. Wie wäre jetzt Zürich, wenn alles gut wäre für mich und meine Tochter und meinen Sohn? So. Und das ist in Zusammenarbeit mit Lea Witscher entstanden, wo Care City Stories geschrieben hat. Das findet man auch im Netz, können wir eigentlich auch in die Shownotes nehmen. Weil ich finde, das ist auch so, sind alles Utopien. Und es gibt so Kraft. Es war Care Revolution gewesen. Und dann habe ich dürfen aufschreiben, wie würde es dann sein mit meiner Tochter. Und ich darf nicht zu viel verraten von dem Text, aber ich kann so wie sagen, ein ganz zentraler Punkt war das Wohnen gewesen. Und wir haben uns Wohnungen oder Häuser zurückerobert und leben dann in einer grossen Mühle, in einer inklusiven Wohngemeinschaft für Menschen mit und ohne Behinderungen. Und mir hat das im Fall mega, also irgendwie immer noch ein Bild zu haben, wenn ich, wo ich kann ein bisschen daran festheben, ja, das gibt mir irgendwie Kraft. Und ich finde es dann klar, es muss einem liegen mit dem Schreiben und so, aber irgendwie, wenn es einem liegt, finde ich, kann man auch einfach mal anhocken und mal versuchen, also wie wäre es denn mein Leben, wenn es gut wäre? Also du bist dort mit Fachperson, weißt du, so, wie kann ich auch irgendwie eine Vorstellung haben von meinem Leben? Weil manchmal ist man dann so drin in dem, was nicht gut ist und ich verstehe es mega fest. Aber ich habe einfach gemerkt, währenddem ich das geschrieben habe, was das mit mir macht, ich habe mir das gar noch nie so genau überlegt.
Es ist wahnsinnig schön, was du beschreibst und ich schätze ja viel an dir, Mara, und etwas, was ich aber wahnsinnig, also von vielem, was ich an dir schätze, ist deine Achtsamkeit. Und ich habe vorher das gesagt, mit dem, es ist meine Pflicht, und dann kommt bei mir ja auch das Korrigieren rein dran und sage, ja, nein, eben nicht alle Menschen können das so. Und dann hast du es beachtet und aufgenommen. Und jetzt übernimmst du es und gehst so mit dem rein und sagst, eben, ich habe meine Vision, eine Utopie, mein Wunschdenken. Und wir Menschen sind ja sehr geeicht und das hat wirklich auch evolutionäre Gründe im Worst-Case-Denken. Mhm. Also das heisst, dass wir halt die ganze Zeit an Gefahren denken, das schützt uns auch. Es hat uns auch überleben lassen. Aber das Best-Case-Denken ist uns weniger antrainiert. Und es kann sehr viel auslösen, wenn man das eben mal so macht. Was wäre dann eigentlich die beste, schönste Vision? Was wäre mein Best Case in dem inne? Und gleichzeitig muss man dort sehr achtsam sein, wenn ein Mensch in einem Zustand ist, wo er gerade sehr tief in einer Krise ist. Und ich glaube, ich mache da jetzt einfach mal eine Klammer auf, wir können dem nicht gerecht werden jetzt in dem Gespräch. Nein. Oder wir teilen einfach Gedanken. Dann kann das auch, weil das Worst-Case-Denken ist auch ein Schutz. Also das eine ist, dass wir, oder, dass wir überleben, aber wir schützen uns so auch vor Enttäuschung. Und wenn man jetzt zum Beispiel aufschreibt, das wäre mein totaler Best-Case. Zum Beispiel, manchmal habe ich Menschen bei mir in der Praxis, die sich so fest eine Partnerschaft wünschen, aber schon ganz lange allein sind und unter dem wirklich auch leiden, wie sie gerne würden das Zweite sein. Und dann kann das auch schmerzhaft sein, das reindenken und man schützt sich davor und da glaube ich eben achtsam sein. Aber wenn man merkt, man hat Lust drauf, unbedingt machen. Ja. Wir kommen zum zweiten Punkt und das ist vielleicht gerade ein schönes Beispiel von Verbindung. Ich bin nie wirklich allein, auch wenn es sich immer mal wieder so anfühlt. Mara hat mir kurz geschrieben, hey, das war streng gewesen. Und dann schreibe ich zurück, ich fühle dich, weil ich weiss, wirklich, wie sich's anfühlt. Und in dem Moment passiert ja etwas.
Ja, und ich finde eben auch das, oder, dass ich ja nur schon schreibe dir, heisst ja auch, also ich tue ja auch etwas preisgeben von mir, oder? Ich könnte ja auch da noch kommen und sagen, nein, mein Leben ist total in Ordnung.
Das geht Sarah. Super.
Also immer. Also das in Krise? Nein, das kann ich nicht. Also ich gebe dir ja dann auch, ich öffne mich dir gegenüber, ich zeige mich verletzlich. Und du erzählst ja auch etwas von dir, oder? Du erzählst dann, dass du das nachvollziehen kannst und dann erzählst du auch von dir und deinen Kind und wie du das erlebt hast. Und ich meine, das lässt mich natürlich nachher viel weniger allein fühlen. Und ich habe auch Zeiten gehabt, wo mein Sohn grosse Jugendkrisen hat und dort sehr viel mit Scham, also grosse Krisen bei ihm, aber auch bei mir. Und ich habe dann gemerkt, ich habe das am Anfang niemandem erzählt, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass ja, das passiert mir nicht und ich habe etwas falsch gemacht oder so, wenn das passiert. Und habe dann irgendwann doch angefangen zu erzählen, der Nachbarin, und dann ist gekommen, ah ja, mein Sohn ist auch in der Krise. Dann erzählst du einfach mal so irgendwo und dann heisst ja, mein Kind hat die Lehre abgebrochen oder sind auch schlimmere Sachen passiert und so weiter. Und ich meine, das ist schon, finde ich, mega ein wichtiger Punkt. So, ich meine, klar will man nicht alles erzählen und auch nicht allen. Aber meine Erfahrung und deine ja auch, oder? Ist schon, dass wenn man etwas von sich teilt und auch über das redet, was nicht immer so gut ist, dass dann von den anderen oft auch etwas kommt.
Ja, es ist ja ein Raum schaffen, wo Verletzlichkeit Platz hat, der Mut zur Verletzlichkeit verbindet. Und ich glaube, oder so, der Schritt in Verbindung gehen, das kann man auch sein. Dann ist, oder, wenn man Glück hat, hat man so ein Umfeld, wo man das kann, wo man das erlebt. Und man kann aber auch in Verbindung gehen, indem man über Themen liest, indem man online sich vielleicht austauscht, indem man in Selbsthilfegruppen geht, indem man sich irgendwie vernetzt mit Leuten, die etwas Ähnliches erleben. Und es muss nicht einmal unbedingt genau das Gleiche sein, wo einfach vielleicht das Bewusstsein da ist, dass es Krisen gibt. Also ich glaube, es gibt ganz viele Formen und da finde ich wirklich auch das Internet, gerade für Menschen, die vielleicht jetzt nicht so ein Umfeld haben, wo sie sich verstanden fühlen, höre ich immer wieder, ja, da habe ich irgendwie Menschen gefunden, wo ich mich verbinden kann und ich fühle mich weniger allein. Also ich glaube, überhaupt dürfen irgendwo darüber reden und auch Menschen zuhören, ist immer hilfreich, wo etwas essen. Ich weiss, wo mir, also, eben, ich sage ja, mit mir ist der Mann abhanden gekommen, aber also, meine Ehe hat ja sehr heftig geendet. Und, also, ich habe wirklich einen Schock gehabt. Mir ist eigentlich so der Boden unter den Füßen. Und da habe ich so gegoogelt. Ich habe das ja mal erzählt. Da habe ich zum Beispiel Milena Moser so irgendwie dann gefunden, die einen Text geschrieben hat, dass ihr das auch passiert ist. Und das hat mir in dem Moment geholfen. Ich habe mich dann weniger allein gefühlt.
Ja, ich finde auch eben zum Beispiel Hashtag MeToo, oder? Ist so etwas gewesen, genau. Wo ja viele sich können damit identifizieren und gemerkt haben, hey, ich bin nicht allein mit diesen Erlebnissen. Es ist nicht individuell um meine Schuld, dass ich sexualisierte Gewalt erlebt habe, zum Beispiel. Und ähnlich ist auch Bewegungen wie Fridays for Future, oder? Wo, natürlich haben so Bewegungen immer Pro und Contra, die das überhaupt nicht verherrlichen. Aber sich gemeinsam für etwas einsetzen, kann natürlich auch etwas mega verbindend sein. Und ich finde so wie, ja, und so Bewegungen, also wenn sie können auch wirklich etwas Positives bewirken, ob jetzt in sich innen oder aussen. Und ich meine, nachher wie zu merken, es verändert sich etwas, kann natürlich einem einer Krise auch mega stärken.
Ja.
Und darf ich da noch etwas
sagen? Ja, auch gerne.
Ich liebe ja fest.
Ja.
Und ich habe ja irgendwann, das ist ja nicht bewusst passiert, ich habe das ja nicht geplant, aber ich habe irgendwie einfach gemerkt, okay, die Geburtstagsfeste sind les und Osterfeiern sind les und dass das vielen etwas auch gibt. Und wir haben ja auch mal in einem Zweiergespräch darüber geredet, wegen einem Fest, wo man füreinander veranstaltet, also wo ich bei deiner Scheidung, ja. Genau.
Und glaubt nicht, ich habe brüllt an dem Tag. Ich bin nicht einfach glücklich gewesen. Nein. Gehört dann, tönt dann manchmal, als ob man nur glücklich ist.
Ja, und ich finde, eben dort komme mir einfach, und darum will ich es wie nochmal sagen, viele, die dann sagen, ja, also ich hätte das jetzt nicht angebracht, aber ich will wie nochmal sagen, es hat nicht mega viel gebraucht. Mhm. Also es hat wie einfach ein Rest gebraucht und einfach ein paar Frauen schreiben. Und einen Kuchen habe ich gekauft und ein Geschenk. Mhm. Und irgendwie das, ja, ich finde, das ist auch nicht alle ihre Sache, aber ich finde, ich will schon dazu irgendwie ermutigen, weil ich einfach das Gefühl, es passiert so gut da drin. Also, oder meine Schwester zum Beispiel tut jetzt immer am Donnerstagabend, sie haben jetzt die Ressourcen, oder? Weil sie kein Kind haben und ihre Stube öffnen und dann kommen verschiedene Leute dann essen. Aber ich finde so, so ein bisschen, genau, das schafft einfach auch mega viel Verbindung.
Ich glaube, genau, das ist ja eben so die verschiedenen Wege. Mir kommt eine gemeinsame Freundin von uns in den Sinn, die zum Beispiel eine WhatsApp-Gruppe gegründet hat, die geheißen hat Notfallapothek, wo sie gewusst hat, jetzt braucht sie ein bisschen Unterstützung in einer Lebensphase. Ja. Mir kommt jemand anders in den Sinn, wo für jemanden, der sehr schwer erkrankt ist, ein Rundmail verfasst hat und einen Doodle, wo man sich hat können eintragen, wann kann man Essen bringen, wann kann man posten, was kann man übernehmen. Ja. Also ich glaube, es gibt so viele Möglichkeiten. Ich habe zum Beispiel, wo mein Sohn sehr jung war und ich mich richtig fest allein gefühlt habe und ganz oft auch mit Tränen vom Spielplatz gelaufen bin, weil mein Sohn ja sehr lange nicht hat können laufen und ich einfach die Blicke irgendwann nicht mehr ausgehalten habe, habe ich ja Begegnung verbindet gegründet und ich habe dann einmal auf online und damals noch über Facebook einfach gesagt, hey, ich bin dann dort und dort und es hat sich gerichtet an Eltern von einem Kind mit einer chronischen Krankheit oder einer Behinderung und dann ist man für einmal halt nicht allein gewesen. Und das ist auch einfach so entstanden. Übrigens, wenn jemand Lust hat, die Internetseite gibt es immer noch, ich würde alles verschenken. Weil ich mache es nicht mehr.
Sagst du nochmal, wie sie heisst?
Begegnung verbindet. Man sieht es nicht online, aber wenn jemand sagt, ich habe so Lust, das Projekt weiterzuführen, es ist richtig gut angekommen, aber mein Sohn, wo er dann endlich hat können sich ausdrücken, der begegnet gar nicht so gern so vielen Menschen. Und dann habe ich es natürlich nicht mehr gemacht.
Ich hoffe, es meldet sich jemand, weil das einfach auch so eine mega schöne Aufbauarbeit ist, die du da beschreibst. Genau, wir haben noch einen dritten Punkt formuliert, und zwar nämlich, was funktioniert nicht und welche Wege bleiben offen?
Genau, weil eine Krise deutet ja immer darauf hin, dass irgendetwas nicht funktioniert. Und ich habe ganz fest so den unterstützenden Glaubenssatz, wenn etwas nicht funktioniert, dann versuche etwas anderes. Also, dann denk darüber nach, okay, was ist denn Plan B, C, D, E, F? Und ich weiss, ich bin jetzt eh bei der Training ja gewesen, wo das passiert ist, bin ich am nächsten Tag, eben, also mein Mann ist irgendwie zack raus und weg gewesen. Und dann bin ich zu meiner Nachbarin rauf, weil ich bin plötzlich auch existenzielle Ängste hatte und habe ihr gesagt, los, falls ich es nicht schaffe finanziell, sie, könntest du mir helfen? Sie hat beim Hort oder von der Stadt eine Stelle, dass ich vielleicht könnte den Hort irgendwie arbeiten. Einfach, ich brauche irgendeine Notfalllösung. Ich brauche einen Plan B. Und dann hat sie mir gesagt, ja, machst du gerade Strafregister raus und schickst mir alles zu. Und das beruhigt mich, also es ist jetzt irgendwie über 4 Jahre her und es beruhigt mich bis heute, dass es die Pläne B, und das habe ich bei ganz vielen Sachen.
Ja, ich auch. Also ich glaube, also ich funktioniere mega fest so. Und durch das kann ich, glaube auch mehr Risiken eingehen, auch lustigerweise so. Also, aber ich habe das immer, ich habe ja immer einen Plan B. Also es ist so wie, und da habe ich auch schon, also auch eine gute Freundin von mir, gemeinsam auch von uns, und in Riesen hat mir zum Beispiel mal so einen Plan B gegeben. So, was, also wenn das jetzt im Zusammenhang mit Versagensängst auf einer Bühne, dann hat sie gesagt, oh, ja, okay, also komm, spiel das mal durch. Und ich weiss, dass du das in Coachings auch machst, oder? Sie ist auch Coach. Und du hast letztes Jahr auch so etwas geschildert, in Bezug, glaube ich, auf Flugangst oder so. Mega spannend. Ja, und sie hat das auch so gemacht mit mir, oder? okay, spielen wir es durch. Angenommen, es stehen alle auf und laufen raus und buhen dich aus und sagen...
Und rühren noch irgendwelche können, genau, Eier führen.
Du bist einfach das Hinterletzte. Was hast du dir erlaubt, oder? Was machst du dann? Und dann habe ich gefunden, ja gut, ich weiss nicht, es gibt schon noch anders. Ich könnte ja zum Beispiel, ich weiss nicht, ich kann wieder Buchhändlerin werden. Ich habe irgendwie, ich habe dann gesagt, ja, ich würde eigentlich auch mal gerne ein bisschen länger auf Paris, wenn ich es irgendwie kann. Also natürlich ist das nicht ganz realistisch, aber ja. Und dann haben wir den Plan B aufgeschrieben. So, ich steige, okay, wenn alle wirklich aufstehen und gehen, steige ich am Morgen auf Paris in Zug und fange dort an, in einer Buchhandlung wieder zu arbeiten. So. Und das hat mir mega, mega geholfen. Und ich hatte das letzte Jahr auch wirklich eine der grössten Moderationen, die ich eigentlich je gemacht habe. Und dort habe ich nachher das wie schon automatisiert. Dann habe ich Valencia-Ferien geplant nachher und habe gefunden, okay, wenn alles mega schlimm war, steige ich wenigstens am nächsten Tag in die Ferien und dann in einer Woche haben sie es wieder vergessen.
Ja, ich glaube, eben so, dass die verschiedenen Szenarien immer wieder zu Hause behalten, einem flexibel, es macht auf im Denken, wie in der Krise haben wir viel Stress, dann entsteht das Tunnel fühlen, das Tunnel denken. Und wenn du wie anfängst, also die Regula Bürofek hat das ja schön beschrieben im Gespräch, oder wenn du wie sagst, okay, was gibt es denn sonst noch für Optionen? Welche Strategien würden auch noch gehen? Mhm. Dann geht halt etwas auf. Und wenn es aufgeht, kannst du wieder in die Handlung kommen und etwas bewältigen. Wir kommen zu einem von unseren Liebsten, dem Punkt 4.
Gönnst du?
Schöne Sachen machen. Jetzt erst recht. Hey, schaut, es ist einfach so. Ich kann es wie nicht genug oft sagen. Wenn einem das Leben schon, ich sage es jetzt, ein bisschen wüst, Scheiße vor die Füsse rührt, oder ich sage jetzt, Steine in den Weg legt, ist ein bisschen schöner. Dann, wenn das schon ist, und das ist nicht fair, es gibt Menschen, die müssen unendlich viel tragen. Aber wenn das schon ist, dann bist du selber die allerbeste Freundin in dem Inneren. Und das ist schwierig. Aber es ist auch ein Entscheid und eine Haltung. Und das macht nicht alles weg. Die Steine, die liegen dann immer noch da. Und wenn ganz schlimme Sachen passieren, dann ist es immer noch einfach verdammt traurig. Aber die schönen Sachen, das, was man sich gönnt, gibt ein bisschen Trost. Und das wird manchmal so ein bisschen belächelt. Und da habe ich immer so das Bild, dass man sich wie vorstellen muss, wir haben ja ganz viel, also gerade wenn wir Krisen haben, ganz viel so negative Impulse, die auf unser System einwirken. Und wenn wir dann etwas machen, wo uns irgendwie Freude macht, und nehmen wir zum Beispiel an, ich kaufe mir einen schönen Blumenstrauß für die Stube, dann ist das ja ein Mini-Impuls. Das ist jetzt nicht so, es wirkt nicht so stark. Aber es ist ein bisschen wie so ein Federli, und wenn ich dann viel von diesen Federli habe, dann habe ich irgendwann so einen dicken Mantel, und der hilft dann schon, wenn sie so gärch blasen um einen herum, oder wenn gerade das Leben im Sturm ist. Mhm. Und das macht einen Unterschied.
Ja, und es können auch wirklich kleine Sachen sein. Also ich bade zum Beispiel einfach mega oft im Winter. Also ich finde, für mich ist Winter eine Krisenzeit. Also jetzt auch nicht verharmlost gesagt. Also es ist immer eine Zeit an der Kippe. Gehe jetzt also in eine tiefe Erschöpfung, vielleicht sogar näher an einer depressiven Episode oder packe es. Je nachdem, wie grau das ist. Und dort einfach auch so irgendwie eben die kleinen Sachen, die man dann einfach gut tun. Eben so das, was du sagst, mit der besten Freundin sein. Also ich finde, für mich ist das dann irgendwie halt in die Badwanne liegen. Und dann halt einfach keine Gedanken mehr gerade zu machen, ob jetzt die Wasserrechnung nachher so hoch ist und ob jetzt das wirklich nachhaltig ist. Also bei auch aller Haltung, dass man irgendwie ein guter Mensch sein will, aber für mich ist Gönster dann auch nicht im Sinn von Verschwendung, oder?
Nein,
alles irgendwie ein bisschen mit gesundem...
Es muss auch
oder einfach ein bisschen mit Pragmatismus. Aber irgendwie so, manchmal steige ich in ein Flug rein, auch wenn ich weiss, es ist nicht nachhaltig, aber es ist jetzt gerade das, was mir es vereinfacht und das Gönster zulässt. Oder eben, ich Hotelübernachtung haben wir zum Beispiel auch mega viel gebracht, auch mit den kleinen Kindern. Einfach mal eine Nacht ins Hotel, auch wenn ich gewusst habe, ich kann es eigentlich jetzt nicht leisten und ich muss es nachher echt absparen. Aber eben so, es muss ja nicht, weiss ich, was sein, oder?
Und ich finde noch wichtig, oder? Es kann etwas kosten, das Gönnste, es kann aber auch total gratis sein.
Ja, voll.
Weil letztendlich ist es eine Haltung, es ist eine selbstmitfühlende, liebevolle Haltung sich selber gegenüber. Und was dort auch wichtig ist zum Wissen, ist, dass wir im Kollektiv prägt sind in einer sehr kritischen Haltung uns gegenüber. Das heisst, wir sind mit uns selber so streng, wie wir eigentlich mit niemand anderem sind und wir ziehen hart mit uns ins Gericht. Und wenn wir unter Stress stehen, in einer Krise sind, dann werden wir von der Tendenz her, und das hat auch mit unserem Nervensystem, so nochmal eins feindlicher uns selber gegenüber. Und wenn man sich das ein bisschen bewusst hat und wie man schaut, okay, ich habe jetzt gerade da die Krise, wie könnte ich mich selber bestmöglichst unterstützen? Was kann ich mir auch, es macht einen Unterschied, ob ich dann den Hörtöpfelstock habe, der schon als Kind ein gutes Gefühl ausgelöst hat mit dem feinen Seele drin, oder ob ich einfach schnell irgendein Sandwich esse. Es macht einen Unterschied, wie ich dann in dem Moment mit mir selber umgehe.
Ja, und für mich kann sogar ein Günster sein, dass ich es mir gönne, eben dass ich jetzt das nicht geschafft habe, um den Salat zu machen, den Tag. Weißt du, was ich meine? Oder ich glaube, auch das ist manchmal so ein, einfach auch lieb sein mit mir.
Genau.
Und mich nicht, weil, wenn man sich selber mal beobachtet, oder auch andere Freundinnen, wie oft mir Sätze sagen, wo wir uns abmachen.
Mega viel.
Und ich rede jetzt nicht davon, sich selber über sich lustig machen, weil das finde ich zum Beispiel mega auch wichtiger Punkt.
Sehr.
So. Aber irgendwie, einfach wie oft so Sätze kommen wie, ah, wie dumm bin ich denn? Und hast du auch wieder gemeint, könntest du es und kannst es natürlich nicht und logisch passiert es dir. Und also einfach einmal sich dort ein bisschen beobachten und einfach ein bisschen netter sein mit sich.
Und ich finde das schön, auch wie du das sagst, dass es eben auch ein günstiger sein kann, dass man irgendwie null irgendwie einfach gerade destruktiv ist und irgendwie eine Schachtel Zigarre raucht und eine Flasche Wein, so wie Bridget Jones, und irgendwie noch ein Kübel Riesenglas und nachher Bauchweh hat. Und auch dann liebevoll mit sich bleiben. Also eigentlich ist die günstige Haltung, eben so das Mitfühlende, dann auch wirklich gelebt, wenn man eben gar nichts von dem umsetzt, all die 10 Punkte, die wir da erwähnen, nicht umsetzt und dann sagt, hey, ist voll okay.
Ja, total.
Scheissegal, voll. Oder?
Voll. Wir haben noch den Punkt, den ich vorher angetönt habe mit der Hilfe.
Oh ja.
Und weißt du, was lustig ist? Manchmal ziehe ich ja Tarotkarten. Wir haben ja Alexandra Kruse mal da gehabt mit der Astro. Ich habe ja Tendenz Astrologie, mich immer in der Krise. Auch ein Tipp, haben wir nicht auf der Liste. Einfach mal Astrologie, einfach mal das Astro lesen.
Es gibt immer eine Erklärung.
Es gibt immer eine Erklärung und man kann immer sagen, die Sterne sind es.
Oder der Mond.
Oder der Mond. Nein, aber eben dort gibt es die Tarotkarte von Hilfe annehmen. Ich ziehe sie einfach immer wieder. Du musst lernen, Hilfe annehmen, heisst es dann. Und ich finde so, ja, kann ich, ich bin ja dran.
Es ist nicht so einfach für uns, easy. Gell, Mara?
Es ist besser geworden.
Ich auch, ich bin auch besser geworden.
Wir tun uns auch noch recht gut unterstützen, dem habe ich das Gefühl.
Sehr. Gell? Sehr. Und es ist wirklich, wenn ihr merkt, ihr seid auch so wie Mara und ich und habt, also meine Mutter sagt ja immer, das war meine ersten Wörter gewesen, selber. Kann allein. Wenn ihr merkt, ihr seid ein bisschen so geprägt wie wir, dann sagt euren Freundinnen oder einfach euren Liebsten, die euch umgeben, dass sie euch unterstützen im Lernen, Hilfe annehmen. Weil es ist elementar für Krisenbewältigung. Und da habe ich wirklich auch eine Haltung entwickelt und ganz ehrlich, ich bin wirklich gezwungen worden. Ich habe so viele Schicksalsschläge erlebt, ich bin einfach gezwungen worden. Hey, wenn ich das schon alles muss, dann hole ich mir alle Hilfe, die es gibt. Und zwar von den Professionellen, das heisst Psychotherapie, schulmedizinische Hilfe, ich gehe aber auch in Shiatsu. Also ich mache wirklich von alles, also ich sage immer wie das ganze Team, was es überhaupt gibt, das, was ich auch kann, also ich würde noch mehr, wenn ich mehr Geld hätte, aber das, was es gibt, das hole ich mir auch mittlerweile. Und man kann nicht zu viel um Hilfe beten. Weil was ich immer wieder spannend finde, ist, wenn ich zurückschaue, jetzt gerade seit mein Sohn auf der Welt ist, schon seit 21 Jahren, es waren viele Krisen gewesen. Und wenn ich mich getraut habe, um Hilfe zu bitten, sind Möglichkeiten, so Fenster aufgegangen, wie eben die Pflegefachfrau gesagt hat, wo ich im Fall vorher nicht auf dem Plan hatte. Da sind Leute plötzlich auftaucht und es sind nicht immer die, wo man denkt, dass es dann wirklich helfen. Es sind manchmal andere, wo man gar nicht daran denkt.
Ja, und ich meine, vorher hast du ja auch eben unsere Prägung erwähnt, oder auch, und ich meine, das mit der Hilfe ist natürlich auch, und dass man es muss selber schaffen und dass es beschämend ist, wenn man es nicht selber schafft, ist ja auch eine mega patriarchale Prägung, also wo Frauen auch mega klein gehalten werden, dadurch, sie nicht sollen auch untereinander sich unterstützen, weil dann halt einfach auch mehr Kraft hast. Und ich meine, das ist schon krass, finde ich immer wieder krass zu sehen, auch gerade auch bei jungen Frauen oder auch bei Müttern, auch jungen Müttern. Gut, auch noch bis ins höhere Alter eigentlich.
Es ist immer ein Thema, Mama.
Dass irgendwie, nein, ich kann doch nicht fragen und nein, das geht doch jetzt nicht. Also, dass man das so tief drin hat, das ist schon verrückt, ja.
Und es ist ja so ein komischer Mix. Also manchmal habe ich so das Gefühl, gerade für uns Frauen gibt es entweder so die Möglichkeit von der Superpower-Frau, wo alles muss anbringen, wo nie Hilfe braucht, wo immer muss alles stemmen, nie sich beklagen. Oder dann ist sie so ganz ein hilfloses Huscheli.
Ja, und
so ganz zerbrechlich.
Das sind so die zwei Bilder.
Die dürfen wir irgendwie bespielen, aber wir sind ja alle irgendwo dazwischen. Und dann merke ich auch immer wieder, wenn ich mit dem Thema zu tun habe, dann kommt ganz schnell auch eine Angst von, ja, aber die haben ja auch schon viel. Ich kann ja nicht noch fragen. Und da vergisst man amig, dass ja Hilfe geben ganz vielen Menschen unglaublich Freude macht.
Das finde ich eh mega spannend, oder? Dass man dann ja auch das Gefühl hat, man belastet die anderen. Und natürlich, es gibt einen Punkt, wo man vielleicht auch belastet. Und dann ist es auch wichtig, fachliche Hilfe anzunehmen. Aber in vielen Fällen wollen ja Menschen dann eigentlich auch unterstützen. Eben? Und es löst ja bei ihnen auch ein gutes Gefühl aus. Eben, es gibt sogar Hormone, die ausgeschüttet werden, wenn es gibt so Studien, oder? Wenn dich freiwillig engagierst, zum Beispiel, haben es Leute begleitet und dass dann einfach Zufriedenheit steigt und dass die Endorphinausschüttung höher ist und so weiter. Ich finde das auch, ja, dass sich auch können zumuten irgendwie, oder?
Und zutrauen, zutrauen, dass es eben für die anderen, wie möglich ist, selber zu entscheiden. Und gerade wenn mir hat letztens jemand an einer öffentlichen Veranstaltung, wo ich über das Thema geredet habe, wo ich gesagt habe, es braucht ein Dorf, um ein Kind gross zu ziehen, jemand gesagt, ja, wir leben halt nicht mehr auf einem Dorf und es ist halt nicht mehr wie früher. Und da habe ich wirklich entgegnet, ja, das stimmt. Aber das Dorf ist gleich noch da. Wir müssen einfach lernen, wieder nutzen. Und ja, es ist anders, aber ich finde das so spannend, oder? Ich finde das so spannend, wenn man sich getraut, darüber zu reden, eben, da kommen wir zum Punkt, oder? Eben Verletzlichkeit zulassen. Dann gibt es Leute, die gerne helfen. Und es gibt wirklich auch gute Fachstellen. Ich sage auch zum Beispiel den Leuten, ihr dürft im Verletzten nach dem zweiten Tag geboten Hand anrufen.
Also mir hat zum Beispiel der Elternnotruf ja, auch geholfen.
Genau.
Also, ja, und ich bin auch froh, dass du es bringst mit dem Sprichwort, eben, es braucht ein ganzes Dorf. Weil, also, ich habe eben vorher noch überlegt, ich habe eben ein bisschen Mühe mit dem Wort natürlich, oder? Ich habe jetzt kein besseres gefunden, egal. Ich finde, es ist auch wie nicht in unserer, oder ich, es ist wie in unserer Natur, Krisen allein zu bewältigen. Also, das ist ja auch so eine Vereinzelung, dass man quasi jede Person muss für sich selber sorgen, finanziell. Jede Person muss für sich selber sorgen in der Kleinfamilie, in der Partnerschaft und nachher auch in der Krise. Trauer zum Beispiel ist ja auch so etwas, wo dann keinen Platz hat. Und eigentlich ist das etwas, wo man sehr gesellschaftlich oder gemeinschaftlich, eben das mit der Verbindung vorher auch, würde bewältigen. Also es ist ja irgendwie auch wie so viel zu viel von einem Menschen verlangt, dass er ohne Hilfe soll durch so eine schwierige Phase kommen.
Genau, und es ist ein Thema, oder, wo stigmatisiert ist, wo man wie auch, das sieht man ja auch, dass die ganze psychische Medizin einfach ganz einen anderen Stellenwert hat und dass Psychotherapeuten immer noch kämpfen für ihre Anerkennung und dass es zu wenig Platz gibt und zu wenig gute Angebote und zu wenig Prävention. Also eben, es ist auch gesellschaftlich. Aber ich glaube, ich merke das immer wieder, mich berührt es wirklich auch immer wieder in meiner Arbeit, wenn ich dann Nachrichten bekomme. Ich sage manchmal jemandem, der zu mir als Coaching kommt, du, das wäre jetzt etwas, schau, ich gebe dir da Adressen von Psychotherapeuten oder von Fachstellen. Mhm. Und dann ist manchmal Abwehr und Scham und das wollte ich nicht. Und manchmal komme ich dann später ein Mail über, wo mir dann jemand sagt, hey Sarah, es hilft mir Und es ist, ich habe noch nie jemanden gehört, wo es nicht dann irgendwo auch gute Erfahrungen gemacht haben. Also getrauen, euch Hilfe anzunehmen. Wir kommen zum sechsten Punkt. Mhm. Auch ein Lieblingspunkt. Willst du machen?
Ja, also sich zu bewegen. Es klingt so simpel, oder?
Es klingt so cheesy.
So, ja, mach jetzt einfach jeden Tag 10 Minuten Sport, dann wirst du dich besser fühlen. Und ich finde so, ja, genau. Sag du mir ja noch, wo ich 10 Minuten am Tag so Sport unterbringe, wenn ich so einen Morgen habe wie heute. Also weißt du, willst du mich verarschen? Nein, jetzt sage ich es ein bisschen nicht so schön. Mhm. Aber so ist es ja nicht gemeint. Das ist so, also ich merke schon fest, oder wenn ich es schaffe, ab und zu wenigstens zu schwimmen oder zu laufen oder zu tanzen. Ich kann ja wirklich auch mega gerne einfach tanzen. Einfach alles, was mein Körper irgendwie ein bisschen in Bewegung setzt. Ja, es hilft einfach. Es stärkt halt. Ich kann so simpel, dass es ist. Aber manchmal ist es ja eben auch gar nicht so simpel. Weil ich meine, es ist ja dann, du musst dir ja gleich die Zeitfenster verschaffen. Du musst herausfinden, was tut mir wirklich gut. Also, weil ich meine, ich bin zum Beispiel jetzt nicht ein Marathonläuferin. Also, das ist jetzt nicht das, was mich glücklich macht und so Krise bringt. So. Du schon, gell?
Ich kann jetzt sagen, du bist die totale Marathonläuferin.
Nein, ich komme nur sorry sagen. Ich habe bei einem Live-Podcast mal über Velöler geredet. Ah, das machen wir jetzt nicht auf. Wir haben keine Zeit.
Das hat Gül schon aufgebracht. Wir haben keine Zeit, leider, aber es wäre auch ein schönes Thema. Ich glaube, ich tue ein bisschen einen Theorie-Einschub machen. Ja, ich darf. Es ist einfach, oder, die Wechselwirkung zwischen den Füßen und Psyche ist real. Und da ist meine Mutter und andere Therapeuten in den 80er Jahren dafür ausgelacht worden. Heute ist es einfach mehrfach bewiesen. Und wenn wir Krisen haben, dann hat unser Gesamtsystem Stress und der manifestiert sich auch im Körper. Das heisst, der Körper geht unter Spannung, es werden Stresshormone ausgeschüttet. Unser vegetatives Nervensystem ist im sogenannten sympathischen Zustand, also das heisst, es steht unter Spannung, es ist eher auf Fight or Flight oder dann eben gibt es noch Freeze. Und wenn wir in einer Krise bewegen, und das heisst eben nicht Sport machen, das ist etwas, was oft Leute falsch verstehen. Sport ist natürlich toll, wenn man tolle Gefühle auch hat dabei oder sich kann mal überwinden dazu, natürlich ist das super. Aber es geht eben um etwas viel Kleineres, es geht darum, nicht zu erstarren, nicht zu freezen und wieder in eine leichte Bewegung kommen. Das kann sein, dass ich zum Beispiel einfach einmal ein bisschen versuche, im Bauch zu atmen, dass ich mal aufstehe und mich strecke, dass ich mich ein bisschen schüttle, es gibt auch Menschen, die sagen, duschen, singen. Es gibt ganz viele kleine, kurze Übungen, wie ich den Vagusnerv, das ist der grösste Nerv im parasympathischen Nervensystem, der auch wieder tut, beruhigen, entspannen, wo am System Signal gibt, das ist sicher, das ist nicht nur existenziell bedrohlich. Da kann man auch mal die Zunge so ein bisschen rausstrecken. Also das heisst, es braucht keine Zeit, es braucht nur das Wissen. Und auch dann kostet es uns viel Überwindung. Aber allein schon, wenn man es irgendwie schafft, einfach einmal ein bisschen in der Wohnung umeinander laufen, anstatt einfach nur zu liegen. allein wenn man ein bisschen schnauft, oder ich schüttle einfach so gerne. Also ich stelle mir ganz oft auch vor, ich bin wie ein Hund und ich schüttle einfach alles ab. Ja, es hilft. Probieren es aus. Ich kann es nicht genug oft betonen. Mich hat es, ich glaube, mich hat das immer wieder gerettet. Punkt 7.
Punkt 7. Abgrenzen.
Musst du dich halt einfach abgrenzen, gell?
Ja, jetzt grenzt dich mal ab, Sarah.
Jetzt mach doch einfach mal. Es macht mich ja nicht so verrückt, wie du musst jetzt einfach mal loslassen und dich abgrenzen.
Ja, lass los. Du kannst jetzt loslassen.
Und wie mich das selber so verrückt macht, habe ich mich in meiner Arbeit wirklich auch verstärkt damit auseinandergesetzt und das vertieft. Ja, was heisst denn das genau? Wie denn? Wie denn? Was braucht es denn? Genau.
Ja, eben, ich glaube, es hat ja wie mit dem, also für mich ist mega wichtig, wir haben auch schon über das geredet in einer Podcast-Folge, ich weiß gar nicht mehr, in welcher. Also, ich darf auch Grenzen setzen. Und ich, wenn ich, also, und lerne, sie immer mehr zu spüren. So. Und ich zum Beispiel bin jemand, der schnell mit Wut oder Rückzug reagiert, wenn meine Grenzen überschritten werden. Und das habe ich zuerst mal müssen, überhaupt lesen lernen an mir. So. Und jetzt, wenn ich zum Beispiel, eben wenn ich hässig wird oder das Gefühl, oder ich oft hässig bin, dann hat es meistens damit zu tun, dass irgendetwas meine Grenzen permanent überschreitet. So. Und das hat mir einfach geholfen, das irgendwie auch auszusprechen. Und zum Teil dann noch auch halt damit, ja, wie können dealen, dass das halt Reaktionen bei Leuten auslöst. Und wir haben ja über People-Pleasing geredet, zum Beispiel in der, im letzten Zwiegespräch. Und ja, weil man kann es nicht allen recht machen. Also schlussendlich geht es ja schon auch darum, sich selber zu schützen. Und gerade in Krisenzeiten habe ich ja auch gar nicht mehr so viele Ressourcen. Also, wo ich vielleicht sonst noch dehnbarer bin, meine Grenzen dehnbarer sind, ist bei der Krise das nicht mehr so möglich. Also, ich muss ja dann Grenzen setzen im Job, in der Nachbarschaft, in der Partnerschaft, auch mit meinen eigenen Kindern und so weiter. Sonst komme ich nicht durch die Krise.
Genau, ich glaube, wir Menschen haben alle irgendwie das Gefühl, dass wir unendliche Energie haben. Das ist einfach nicht so. Und Abgrenzen schützt auch uns vor einem Zusammenbruch, dass wir eben wirklich dann mal keine Kraft mehr haben in uns hinein. Also das heisst Selbstfürsorge, eben die eigenen Grenzen achten und lernen, auch für sie einzustehen, haltet einem auch gesund, psychisch gesund. Und was ich das Wichtigste finde an dem Punkt ist, nein, einfach ist das nicht. Und ich glaube allein das, also ich glaube allein schon, wenn man weiss, ja, es ist ein Thema, abgrenzen, nein sagen, für sich gut schauen, eben Selbstfürsorge betreiben und nein, es fällt niemandem leicht. Also allein, wenn man das schon hat, und nicht, dass das Gefühl hat, ah ja, denen gelingt das allen, nur ich kriege es nicht an, dann haben wir schon Basis eigentlich für Abgrenzung, ist wie gelegt. Das finde ich eigentlich das Wichtigste. Und das andere ist auch, dass wenn ich mich abgrenze, ich auch den anderen die Erlaubnis gebe, das auch zu machen. Also im besten Fall habe ich eine Art Dominoeffekt, den ich auslöse. Und das hilft mir immer wieder. Also, dass ich ja wie, ich bin ein Teil von einem System und ein Teil von einer Kultur und die grösste Fürsorge für meine Menschen, die ich gerne habe, ist, dass ich schaue, dass ich in einer Balance bin und dass es mir gut geht, dass ich nicht ausbrenne. Wieso kann ich für niemanden mehr sonst da sein?
Ja, und ich glaube wirklich, das Schwierigste da drin ist ja, dass man es nicht mehr allen recht kann. Also, dass man ja dann wie Leute vielleicht einmal hässig macht mit dem. Oder dass halt Reaktionen kommen. Und das aushalten, das ist mega streng. Und dort ist mir, jetzt so, wenn ich auch nochmal dir zuhöre und meine Gedanken drin sind, dann auch so, eben, du hast es auch am Anfang gesagt, oder? Eine Krise ist ja meistens dann, wenn sich etwas muss verändern. Also, es ist ein Hinweis, dass etwas in einer Schieflage ist. Und es gibt unterschiedliche Krisen. Ich meine, Eben, ob ich jetzt einen neuen Job muss suchen oder ob ein lieber Mensch von mir stirbt, das sind nicht die gleichen Krisen, das kann man nicht vergleichen. Oder die lebenslange Situation, die wir zum Beispiel haben mit unseren Kindern als pflegende Angehörige, ist nicht das gleiche, wie wenn mein Gemüse im Garten nicht wächst und ich eine Krise habe wegen dem, oder? Aber irgendwie, ich glaube, es ist ja gleich irgendwo wichtig. Also weißt du, ich finde, das sind jetzt banale Beispiele. Aber ich meine, jetzt im Garten, wenn mein Gartennachbar kommt und mein Gemüse kommentiert, dann muss ich mich abgrenzen von ihm und ihm einfach auch sagen, es geht jetzt gerade nicht an, weil sonst macht mich das noch trauriger. Ist jetzt vielleicht irgendwie ein banales Beispiel, aber genauso muss ich irgendwie auch Leute in meinem Umfeld, die mega übergriffig sind in Bezug auf meine Tochter und die Krise verstärken, sagen, hey, bis dahin und nicht weiter.
Mhm. Und ich glaube, was wichtig ist, Krise, also abgrenzen dürfen unangenehme Gefühle auslösen. Und das ist ganz normal. Und es ist auch normal, wir sind empathische Wesen. Also ich denke immer, wenn es so Bücher gibt, so, es kann dir egal sein, was andere von dir... Also Entschuldigung, einfach, das ist das Krankheitsbild, wenn es dir wirklich egal ist, was alle denken. Also es ist völlig normal, dass man sich Gedanken macht um die anderen, dass man mitschwingt. Also wir sind, oder wir leben Empathie. Mhm. Und gleich ist es manchmal so, dass ich mitfühle, aber mich abgrenzen und dann gleich auch Gefühl haben, was das jetzt was mir auch leid tut, was das beim anderen macht. Und dort auch wieder eine zutrauende Haltung von, ich traue es dem anderen zu, dass die Person auch mit meinem Nein kann umgehen.
Ja, genau.
Oder wie das ist auch eine Haltung auf Augenhöhe. Mhm. Und dass ich nicht die Vorannahme habe, nur ich quasi muss jetzt immer da sein. Weil, ja, da kommen wir dann nachher zum nächsten
ja,
Punkt.
Aber ich finde, genau. Noch, ja. Aber ich finde diesen Punkt mega wichtig, Sarah. Also, das, mega froh, dass du den nochmal sagst. Also, weil ich glaube, das ist ja oft so, dass man dann eben auch das Gegenüber nicht mehr auf Augenhöhe behandelt, wie man das Gefühl, nein, ich kann dir das jetzt nicht zumuten. Mhm. Und ich finde das einen mega wichtigen und auch entlastenden Punkt.
Und das gilt für mich eben auch für Kinder.
Mhm.
Und das gilt auch für meinen Sohn, der von seinem Entwicklungsstand immer wird sein wie ein Kleinkind.
Mhm.
Das heisst, ich traue ihm zu und ich mute ihm manchmal zu Sachen zu, die für ihn schwierig sind, dass ich zu Kräften kann kommen und dass ich langfristig für ihn da sein kann.
Mhm.
Und ich glaube fest daran, dass er in sich innen Ressourcen trägt, dass er mit dem kann umgehen lernen.
Ja, das glaube ich.
Also auch Frust zum Beispiel. Oder Kinder haben dann manchmal einen Frust und sind verrückt und traurig und das ist wirklich auch schmerzhaft, aber für mich gehört schon auch zu so einer respektvollen Haltung vom Kind grossziehen, dass meine Kinder auch das dürfen lernen.
Mhm.
Und dass ich ihnen das auch zutraue.
Mhm. Absolut.
Der achte Punkt.
Punkte. Das ist einer von meinen Liebsten.
Sag mal, Laura.
Perfektion und Prioritäten. Mhm. Ja, also einfach der Perfektionsdrang. Ich habe ihn einfach nie so fest gehabt, zum Glück. Und darum kann ich vielleicht auch so locker darüber reden. Aber ich finde es so wichtig, dass man es bewahrt einem vielleicht unter Umständen auch von gewissen Krisen, sage ich jetzt mal, wenn man nicht so einen starken Perfektionsanspruch an sich hat. Aber ich weiß nicht, vielleicht... Siehst du das anders?
Mal Perfektion, also das Streben nach Perfektion ist ein grosser, grosser Stressor in Krisen.
Und ich habe auch, ja, und ich habe auch das Gefühl, zum Teil, also natürlich ist es einfach von außen zu sagen, aber zum Teil wirklich auch für nichts. Also es bringt niemandem etwas, oder? Und ich würde manchmal so gerne Menschen, wo ich dann so dastehe und sehe, okay, du bist so jetzt in dem Perfektionismus rein, einfach sagen, nicht, mach es nicht. Also ich weiss dann manchmal auch nicht, wie, aber ich kann einfach bei mir selber sagen, dass es mir geholfen hat, ja, auch dort lieber mit mir zu sein, oder? Und, und irgendwo, wie eben, jetzt heute Morgen habe ich gefunden, jetzt hat gerade Prio für mich die Wäsche machen und die Wohnung putzen und nicht Mails.
Mhm.
Obwohl jetzt irgendwie der Perfektionsdrang gesagt hat, du musst jetzt die Mails machen und sofort antworten. ich musste einfach mal schnell Ordnung schaffen in dieser Wohnung, damit ich Ordnung habe in mir innerlich. So.
Ja, ich finde es ein spannendes Thema. Ich beschäftige mich auch viel in meiner Arbeit mit dem Thema, wie es Perfektionsansprüche, Leistungsansprüche ein riesen Stress auslöst im Leben und ganz viele Menschen mit dem kämpfen. Und es ist natürlich schon so, dass wir leben in einer Kultur, wo ein hoher Maßstab an Perfektion tut, immer wieder so die Messlatte sehr hoch setzt und auch einem wie eigentlich sehr fest suggeriert wird, nur wenn ich perfekt bin, dann bin ich wertig.
Liebenswert.
Dann bin ich liebenswert. Mhm. Und da denke ich dann eben vielleicht du oder auch ich, also was ich über dich weiss, ist ja auch, dass du wie ich sehr in unkonventionellen Kreisen reingeboren worden bist. Also so das sogenannte Herkunftsszenario, das Prägung, ist jetzt vielleicht nicht so das ausgebützelte, perfekte Erscheinungsbild zum Beispiel. Oder jetzt auch nicht, dass man die schulischen Leistungen so über alles gewichtet hat. Mhm. Ich sage, ich bin mit von ganz vielen unglaublich unkonventionellen Menschen grossgezogen worden, wo mir ganz viel Wert mitgegeben haben von Freiheitsgedanken. Mhm. Also von, du darfst anders sein und du darfst auch ein bisschen schräg sein. Und es ist gleich, was, also eben wirklich so ein bisschen auch Vorbilder gehabt, die das schon vorgelebt haben. Und meinen Wert nicht so an der Leistung gekoppelt haben. Und ich glaube, das hilft extrem. Und darum, wenn dann Menschen, die fest so prägt sind, dass sie perfekt sein müssen, wie sonst wird es bedrohlich, finde ich auch da mega wichtig, wenn er merkt, das ist etwas, was mich mega hart, dass ich in einer Krise auch noch möchte, immer die Wohnung blitzblank habe, immer irgendwie noch, weiss doch auch nicht, perfekt aussehen und meine Arbeit immer super machen, also eben überall so die Messlatte ganz hoch habe, dann vielleicht einmal dort dir auch eine liebe Freundin sein und sagen, nicht gerade erwarten, dass du jetzt einfach unperfekt sein musst, ist das überfordernd und hilft dann überhaupt nicht, sondern vielleicht mehr, okay, wenn ich mir jetzt ganz eine liebe Freundin bin, wo bleibe ich jetzt so perfekt, weil ich halt jetzt bin? Und wo könnte ich ein bisschen oben runterschrauben? Weißt du, nur einfach so ein bisschen. Dass ich wie, also was erwarte ich von mir selber, was ich von einer Freundin nie würde erwarten? Das finde ich aber noch einen guten Gedanken.
Ja, und vielleicht auch neue Erfahrungen zulassen.
Ja.
Oder? Also irgendwie auch mal schauen, was eigentlich passiert, wenn man jetzt. Also ich habe einfach manchmal das Gefühl, dass man also eben in diesen Vorannahmen ist, dass ja, dass man dann eben, oder dass sich das erfüllt, dass man dann nicht mehr liebenswert ist, wenn man das nicht im Griff hat oder so. Und ich meine, ich habe zum Beispiel so Beispiele, die mir mega unangenehm sind. Also ich habe Phasen gehabt, wo ich so überlastet war, wo ich Leute vergessen habe im Restaurant. Also das heisst, ich habe abgemacht zum Mittag. Und dann habe ich einfach dort. Und ich habe noch am Vorabend drauf geschaut. Und ich habe gesehen, mit, weiß auch nicht, Freundin sowieso, habe ich dann zum Mittag. Und ich stehe morgen auf, habe so einen Morgen wie heute, alles weg. Hirn leer. Und ich meine, ja, und was noch das Krasse ist, klar, die Person hat das in dem Moment, je nach ihrer Geschichte, auch sehr mögen. Aber nachher haben wir können darüber reden und jetzt sind wir eigentlich näher, oder? Oder dann auch nachher können sagen, ja komm, wir machen doch ab. Vielleicht kannst du mir auch vorher ein WhatsApp schreiben, ob es noch okay ist mit dem Termin und wir sich ein bisschen neue Sachen ausprobiert haben. Und, oder auch ausgesprochen haben, hey, wir haben eine Fehlerkultur, es dürfen Sachen passieren.
Ja, ich finde
kann ja auch Freundschaft oder auch Teams beim Arbeiten oder eine Familie auch irgendwie näher zusammenbringen.
Mhm. Das ist auch wieder die Kultur von Verletzlichkeit zeigen, ja, in dem einem Unzulänglichkeit in Anführungszeichen. Ich finde es eben nicht einmal Unzulänglichkeit, sondern ich finde es einfach Menschlichkeiten.
Und vielleicht ist das eigentlich auch schon der Übergang zum Punkt 9, aber für mich gehört dort halt auch
für mit der gehört das gerade sehr zum Perfekt. Ich habe den Punkt 9 nicht auf meinem Zettel.
Aha. Oh, ich habe eben sehr unperfekt wahrscheinlich.
Ja, das passt eben auch sehr gut.
Ich tue sie in die Mitte. Das ist super. Jetzt. Hey, nein, ist das nicht lustig?
Wir haben das im Fall nicht geplant.
so gut. Also, wir haben es jetzt in der Mitte und sehen es perfekt. Siehst du es?
Ja.
So gut. Und perfekt, genau. Ja, nein, genau. Was ich wollte sagen, ist, es passt für mich auch zum Punkt 9. Perfektionismus ablegen in Bezug auf Kind. Und das ist jetzt vielleicht ein Punkt, wo vor allem Frauen dann betrifft, die Kinder haben, aber vielleicht kann man es auch ein bisschen adaptieren auf den Lebensbereich, oder? Man muss sich ja überall irgendwo Luft verschaffen, wenn man in einer Krise ist. Und ich finde so den Perfektionsanspruch, dass man dann, wenn man in so einer, also eben sagen wir, du hast einen lieben Mensch verloren oder du bist, gehst gerade durch eine ganz schwierige Trennung oder du hast einen Job verloren, was auch immer passiert ist, oder? Wo du jetzt in der Krise bist und nachher noch den Anspruch an dich hast, dass du jetzt die Mutter bist, die 24-7 für dein Kind da ist, finde ich, das geht gar nicht. Und damals, als ich mich von meinem ersten Mann getrennt habe, war ja mein Sohn 4. Und ich bin auf dem Land, ohne Kita, auf Zürich gezogen, in eine WG. Und da haben alle ihre Kinder in der Kita gehabt. Und ich habe wie gefunden, ich will das eigentlich ja nicht. Ich habe so mega viele so innere kritische Stimmen gehabt von, ui nein, dann bin ich eine schlechte Mutter. Hey, nachher ist es für mich wirklich einer der besten oder wichtigsten Entscheide war, zu schauen, dass mein Kind betreut ist in dieser Krise, damit ich mein Leben wieder neu können aufbauen. Also das wäre gar nicht gegangen mit meinem Kind auf dem Schoss. Und vielleicht ist das eine kleine Ermutigung von mir. So, wir haben eine mega gute Beziehung miteinander jetzt. Und klar, wenn man mit ihm redet, und eben er ist auch durch viele Krisen, ich will es ja nicht schön reden, sagt er schon, ja, der Hort hat ihn genervt. Aber weil das Essen nicht fein war.
Mich hat genervt. Das Essen war auch bei mir nicht fein.
Und seine besten Freunde sind aber mit ihm auch im Hort. Ja, also es ist halt wie so. Oder sie haben dann auch Mist gemacht manchmal. Weißt, sie sind dann auch irgendwie nicht gegangen oder abgehauen. Es hat sie zusammengeschweißt.
Ich unterstütze das sehr, Mara. Und ich finde, man kann es eben gut auch in andere Bereiche übernehmen. Also das heisst, also die uns jetzt zuhören, die Frauen, die kein Kind haben, es geht eigentlich wirklich auch da wieder um das Zumuten und auch Zutrauen, weil eben der Perfektionsanspruch, das hat ja auch viel damit zu tun, dass man so Bilder hat im Kopf. Und die sind ganz oft gesellschaftlich geprägt und da finde ich immer auch mal gut, wirklich anzuschauen und ich möchte wie Mut machen. Ich bin zum Beispiel ein Kind, das unglaublich viel Fremdbetreuung war. Ich bin sogar im Morgen früh hort. Ich, ja, ist alles klar. Oder ich bin so ein sogenanntes Schlüsselkind, ist alles klar. Und ich glaube zum Beispiel, dass mir das bis heute unglaublich hilft, dass ich auch nicht immer die idealen Umstände hatte, dass ich manchmal auch mit Menschen mich betreut haben, wo ich jetzt nicht so lässig gefunden habe, zum gehen. Ich kann mich anpassen und ich finde mich in ganz vielen Settings zurecht. Und das hilft mir bis heute auf dem Weg mit meinem Sohn extrem gut.
Und ich finde es mega wichtig, ja.
Und eben da auch wieder so die Haltung, wenn ich jetzt merke, ich brauche irgendwie mal den Tag zum Durchschnaufen oder eben ich will mehr arbeiten, weil es geht mir besser beim Arbeiten, als wenn ich mit dem kleinen Baby daheim bin. Dort auch wieder, wir sind ja alle kein Hellseher, wir sind voller Vorannahmen, aber was wissen wir denn, was mein Kind genau mit dieser Person, was vielleicht sogar mal schwierig ist, lernt für sein Leben? Also das hat ja auch wieder mit so einer Haltung zu tun von, ich bin nicht allwissend. Und ich erinnere mich an eine Frau, die ich mal gearbeitet habe, die gesagt hat, ich kann nicht am 5 Uhr zum Büro auslaufen, wie wenn ich das nicht noch einmal durchlese. Also es ist um eine Arbeit gegangen, dann gibt das mega Problem.
Mhm.
Und das war eine Vorannahme gewesen. Weil sie hat es noch nie ausprobiert.
Mhm.
Und dann hat sie es eines Tages, wie es schon klar war, es muss einfach mal möglich sein, ausprobiert, hat niemand gemerkt.
Mhm.
Und es gibt ganz viele so Beispiele, oder, wo wir, und Kinder müssen ja nicht vorausschauen.
Mhm.
Kinder sind nicht in der Pflicht, dass sie unsere Kräfte im Blick haben. Das bedeutet, die dürfen es einfach ganz blöd finden, dass sie in den Hort müssen. Aber gleich kann es für sie langfristig gut sein.
Ja, und ich meine, das ist natürlich dann Also ich bringe da ja immer das Beispiel vor, dass ich sehr viel zügeln haben müssen, ja, als auch. Kind, oder? Und ich weiß, dass meine Mutter das nicht gern hat, wenn ich das erzähle. Aber ich mache es jetzt gleich. Und es ist so, ja, eben genau. Es ist so wie damals, ist das für mich wirklich schlimm gewesen. Also ich bin mega traurig gewesen, jedes Mal wieder zügeln, jedes Mal eine neue Klasse, meine Freundinnen. Freunde, die erste Liebe und. Ich bin auch wahnsinnig sauer gewesen, wenn ich wieder gehen musste. Und also ich habe ja dann fünfmal Primarschule gewechselt. So, gut. Aber heute muss ich wie sagen, ohne es zu verherrlichen, oder mit dem Annehmen von allem, was dort drin schwierig war, ist es heute für mich eine Ressource. Und ich finde, es ist schon auch so, eben das, was du jetzt auch gesagt hast. Oder? Es ist ein man kann etwas zumuten, eine Krisensituation kann nachher auch stärkend sein. So. Und ich habe das Gefühl, darum kann ich mich heute einfach auf Situationen recht gut einstellen, immer wieder neu. Oder irgendwie, oder habe eine grosse Toleranz gegenüber unterschiedlichsten Menschen,
ja. Und, das ist
und so weiter.
Ja, und das ist vielleicht das, was wir meinen, wenn wir sagen, Krisen kommen. Oder es geht ja um ein Bewältigen. Und ich weiss, ich meine, ich hätte meine Kinder nicht. Ich hätte nicht den Vater von meinen Kindern kennengelernt, wenn ich nicht damals mit 15 von der Stadt Zürich hätte mich auf das Winterthur zügeln. Ich habe es ja einen Horror gefunden. Ich meine, ich habe so viel zügelt. Und es war so schlimm gewesen. Ich war so in einer Krise gewesen. Aber es ist gut. Also ich bin dankbar. Oder? Das ist ja immer. Also wir wissen es eben nicht.
Und ja, und ich finde eben, es ist ja auch beides. Und das gehört für mich auch drin, oder? Ich finde, wieso? Es ist ja auch das Risiko dabei. Also, ich kann ja mein Kind durchaus auch zu viel fremdbetreuen lassen. Und es kann auch Mist passieren. Und es können, also, und schlimme Sachen dort drin passieren. Aber ich kann auch nicht immer alles in der Hand, oder? Ich weiß ja nicht. Es kann jetzt im besten Fall so rauskommen wie bei uns. Und es kann auch anders sein, aber ich muss ja gleich die Situation und die Krise bewältigen und muss ja dort drinnen auch wieso wieder lieb sein mit mir und dass es auch, dass nicht alles zu 100% meine Verantwortung ist. So.
Das ist gerade der Punkt 10. Es geht auch ohne mich. Ja. Da geht es um Verantwortung auch. Und lassen Sie doch einfach mal los. Frau Saltier, lassen Sie doch einfach mal los. Ja, wie denn bitte? es geht auch ohne mich und das ist mir wirklich wichtig. Also ich erlebe sehr oft, dass es nicht ohne mich geht. Und gerade jetzt auch in meiner Aufgabe als pflegende Angehörige. Und ich wäre froh, würde es mehr ohne mich gehen. Und ich wäre dankbar, man könnte mich irgendwie besser ersetzen. Und gleich finde ich es einen unglaublich wichtigen Punkt. Und ich glaube, das zeigt ja auch schon so, wie ich jetzt darüber rede, dass all diese Punkte haben eine Gleichzeitigkeit, eine Ambiguität drin inne, wie das Leben allgemein. Aber ich finde es wichtig, dass wir immer wieder wissen. Ich kann, und das ist vielleicht jetzt auch vielleicht ein bisschen, also doch, ich will das mitgeben. Ich habe das Thema, dass ich mich fest damit auseinandersetze, dass es kann sein kann, dass ich gehe und mein Sohn hoffentlich noch da wird sein und genau gleich hilfsbedürftig ist. Und das ist ein Thema, wo alle Eltern müssen sich dann mit widmen, wo Kinder haben, so wie wir es haben. Und das ist sehr ein sehr schmerzhaftes Thema und sehr ein verletzliches. Aber dort inne habe ich schon auch, dass ich selber die Erfahrung machen durfte, dass geliebte Menschen gestorben sind und andere auftaucht sind. Und ich vertraue einfach darauf, dass wenn ich irgendwann mal nicht mehr bin, dass es andere Menschen gibt und gütige Kräfte, irgendwo, ich kann es aber nicht anders nennen, wo auch mein Kind werden heben. Und das habe ich auch schon immer mal wieder erlebt. Es hat in diesen 21 Jahren Zeiten gegeben, wo ich die Kraft nicht hatte. Und mir hat einmal ein guter Arzt gesagt, Frau Saltier, so die Liebe, die sie geben, die ist einzigartig. Aber die hat er ja schon. Und was er jetzt braucht, ist Hilfe in möglichst irgendwie so selbstständig sein, wie er halt kann. Und das sind andere, oder? Also, wo das dann machen, wo das geben. Das heisst, es darf dann eben wirklich ein Loslassen drin hineinkommen.
Also, ich kann das natürlich mega gut nachvollziehen, weil das geht mir ja auch so. Oder letztens ist so der Gedanke gekommen, wenn ich jetzt ganz schwer würde erkranken.
Genau.
Oder ich habe eine Reportage gemacht über jemanden, der einen Hirnschlag gehabt hat. Und dann beschäftigt einem das Thema natürlich selber auch. Und dann, also, was mache ich jetzt, wenn meine Tochter, also ich könnte nicht mehr für meine Tochter sorgen. So. Und natürlich ist der Vater ein Teil, aber ich meine, auch er kann erkranken, auch er kann ausfallen oder alles zu viel werden. Und es ist genau das, was du sagst. Es ist dann so mich gestärkt oder davon loslassen, wieder von dem Tief, hat dann, dass ich dann denke, ja, ich kann mir aber auch vorstellen, dass die Assistenzperson bleibt, zum Beispiel. Oder dass jetzt meine Schwester ein wichtiger Teil könnte sein. Oder auch in der Schule oder in einem Wohnheim gute Personen können sein. So. Und ja, das ist wirklich... Das ist voll das.
Und das sind jetzt die ganz grossen Themen. Mhm. Und dann ist es aber auch, es geht auch ohne mich im Kleinen. Oder wir haben so oft das Gefühl, wir sind nicht ersetzbar in der Arbeit. Oder ich denke auch immer, also eben, ja, ich habe den Social Media, Insta-Account, aber also es gibt doch Momente in meinem Leben, wo ich einfach nicht da bin auf dem Kanal. Und es interessiert einfach auch niemand. Mhm. Also man ist einfach auch, oder ich finde in dem Innen, also es hilft doch einfach auch wahnsinnig im Krisenbewältigung, wenn man sich selber nicht so wichtig nimmt. Und zwar im Fall in gar nichts.
Das wollte ich vorher schon mal sagen, irgendwo, glaube ich, im Perfektionismus. Ja. Also eben, es ist manchmal, finde ich auch, also unsere Gesellschaft macht uns ja wirklich zumal einerseits eben den separierten einzelnen Wesen, die quasi alles für sich allein irgendwie bewältigen müssen. Und darum ja auch unersetzbar, oder? Mhm. Also, ich meine, klar, redet doch den Leuten nur noch mehr ein, sie sagen unersetzbar, dann kündigen sie schon nicht und machen den schlechtesten Job zu den schlechtesten Bedingungen. Also, und bleiben in der teuersten Wohnung, wie man, oder der schlechtesten Wohnung, weil man irgendwie, ja, sagt, ja, du findest sowieso nichts Besseres. Ja. Und in der Partnerschaft gerade auch noch so, ja, du findest nie jemanden besser.
Also es ist ja auch so, oder so, dass also, das ist auch wie, eben hoffentlich gibt es mehrere Lieben im Leben für jeden Mensch. Ja. Und wie meine Mutter mal so schön gesagt hat, also meine Ex-Freunde sind alle nach mir auch wieder glücklich geworden. Oder wo sie mir darum gegangen ist, dass man ein schlechtes Gewissen hat, wie man Beziehung beendet, hat sie das mal gesagt, oder zu jemandem. Und ich fand, sie hat so recht.
Ja, und auch einem selber, oder? Also, als ich ja wirklich in den Trennungsgedanken gsi bin und denke, so, ich werde kein Leben, also ich bin niemand ohne die Person an meiner Seite. Ich werde den Job nicht mehr arbeiten, ich werde nichts mehr arbeiten. Hey, und es ist im Fall ein Trugschluss. Es ist einfach, und ich würde jetzt einfach mich mal in das Risiko begeben und sagen, hey, in 99% der Fälle ist es einfach nicht so.
Mhm. Und ich finde, es hat etwas Entlastendes und da kommen wir, sind wir jetzt die 10 Punkte und mir kommt einfach noch ein 11. in den Sinn, ist einfach der Humor.
Oh ja, bitte.
Und ich glaube wirklich so, eben, wenn man es auch nicht zu ernst nimmt, und ja, Krisen sind schlimm und natürlich ist es dann ernst und dann ist alles ganz schlimm und dann hat da so ein wahnsinnig guter Therapeut, wo ich hatte, mir gesagt, ja, das fühlt sich jetzt gerade so an, Frau Sattir, aber ich verspreche Ihnen, Sie werden das irgendwie schaffen. Ja, aber da habe ich kein Geld mehr. Ja, das fühlt sich jetzt gerade so an. Aber ich verspreche Ihnen, Sie werden immer wieder Weg finden, um Geld zu verdienen. Mhm. Also einfach so ein bisschen. Und dann auch hat er es immer so gemacht, wie zu einem ganzen warmen Lachen. Und im Nachhinein sind ja Krisen eh sehr lustig oft. Und nicht alle, aber gewisse. Also Tragödien werden manchmal im Nachhinein zu Komödien. Und manchmal gibt es auch in den schlimmsten Tragödien Sachen, die irgendwo lustig sind, auch wenn es manchmal ein böser Humor vielleicht auch ist. Aber hey, ganz ehrlich, mich rettet das so.
Mich auch. Wir machen ja auch wirklich viel so Sprüche.
Ja, manchmal sind es ganz schlimme, oder?
Ja.
Aber
die
es hilft.
Jetzt da nicht.
Wir kommen noch so, also zum Coaching-Hack und vielleicht noch Büchertipp.
Auch über die Seiten so, weißt.
Genau, die perfekte Vorbereitung von der Mara und mir. Ich finde einfach, ich habe es schon ganz fest gesagt, dass wir geben jetzt hier so in so einem Gespräch so 10 Gedanken, 10 Strategien raus. Das ist nicht umfassend. Und wenn ihr jetzt zulassen und merkt, ja, hey, ich habe eigentlich Lust, so ein bisschen etwas übernehmen von dem, aber es ist mir auch eben gerade wieder überfordernd, weil wir Menschen, wir nehmen uns ja immer zu viel vor und eben, wir wollen es dann perfekt machen, wir haben unglaublich hohe Ansprüche und da möchte ich einfach so etwas aus meinem Coaching-Alltag mitgeben. Ich bin ein mega grosser Fan von den sogenannten Micro-Habits. Das sind kleine Gewohnheitsveränderungen und die sind einfach wirklich erwiesen nachhaltiger. Weil egal, was wir vielleicht wollen, anwenden, das ist von egal. Wir nehmen uns immer zu viel vor. Mhm. Und wir wollen immer zu viel leisten. Und eben perfekt. Und wenn man einfach von Anfang an sagt, ich mache etwas ganz Kleines, vielleicht irgendwie 90 Sekunden. 90 Sekunden schreibe ich mal auf, was wäre meine beste Vision? Mir gefällt das von deiner oder von dieser Utopie.
Ah, ja.
Ich tue einfach mal 90 Sekunden schreiben. Mhm. Nicht eine ganze.
Ja, voll.
90 Sekunden, vielleicht ist es ein Satz.
Mhm. Mhm.
Und mehr mache ich nicht. Und das ist dann auch einfach genug.
Aber das finde ich super, weil das ist ja bei mir eben das zum Beispiel mit dem, mein nicht Lieblingspunkt ist das mit der Bewegung. Obwohl, ich mache ja auch Yoga und all das. Aber es ist genau das, oder? Irgendwie so, go schwimmen zum Beispiel. Einfach, wenn ich sage, okay, es ist mir voll okay, wenn es dann nur eine Viertelstunde war, dann mache ich es viel eher, als wenn ich sage, ich muss eine Stunde schwimmen. Stell dir vor.
Ja, und vielleicht ist es auch nur einmal reingumpen und wieder raus.
Genau, absolut.
Also wirklich so, dass es ist so hilfreich, gerade in Krisen, wenn man das, was einem gut tut, dann mega runterbricht.
Mhm.
Weil man kann sich auch überfordern mit versuchen, perfekt Krisen zu bewältigen. Und das kann echt nicht... Also nachher hat man noch Krisen wegen der Krisenbewältigung. Das kann echt nicht die Idee sein. Also das ist einfach so mein Gedanke noch von meiner Seite.
Nein, aber das ist super, weil eben, es ist ja auch wieder das, wie wir eigentlich schon angefangen haben, oder? Das schließt auch ein bisschen den Kreis, weil... Eben, es wird ja in unserem System am Schluss aus allem irgendetwas gemacht, wo uns wieder ermüdet oder
oder das
und das kann es ja dann wirklich einfach nicht sein.
Nein.
Ich habe einen Buchtipp.
Yes, was?
Von der Alice Hasters, Identitätskrise. Und ich habe so ein bisschen überlegt, so soll ich jetzt als Call, also weißt du, so Krisenbuch, können wir ja mal ein Buch schreiben, Sarah, Krisengründen.
Ja, wir schreiben kein Buch, wir haben ja mega viel Zeit.
Und dann machen wir so 2000-frankige Workshops.
Nein, super.
Stell dir vor.
machen wir nicht.
Nein, ich habe einfach angelernt das Wort Krise, die Buchempfehlung. Und es ist sehr auch strukturell. Also es ist sehr ein feministisches Buch. Es geht auch um Diskriminierungsformen. Es geht um Identität. Man redet dann immer von dieser Identitätspolitik, Identitätskrise. Aber ganz viele Themen, die wir heute besprochen haben, sind eben da drin auch. Eben die Vereinzelung. Oder sich anschliessen an eine Bewegung. Oder, dass wir eben den Perfektionsdrang haben. Dass uns Frauen das so stark, eingeredet wird, dass wir alles im Griff haben und dass wir müssen eben schlank sein und dass wir müssen perfekt in unserer Leistung sein und so weiter. Und ich kann das eigentlich allen empfehlen, sicher, die auch gerne Franziska Schutzbach lesen oder Emilia Rack. Es reiht sich so ein bisschen dort ein und ist im Hansa Verlag erschienen und jetzt ganz neu auch günstig als Taschenbuch.
Sie haben noch Karten?
Yes.
Kannst du ein Beispiel für eine Situation nennen, in der du dich gegen Diskriminierung oder Ungerechtigkeit gewehrt hast?
Das ist eine coole Karte. Stellst du die Frage dir selber?
Willst du sie beantworten?
Nein. Ich finde es spannend bei dir.
Mhm. Ja, bei mir geht dann im Kopf ab, ja, welche von diesen vielen soll ich jetzt nehmen? Ich glaube, also für mich ist es so, dass ich auch aktuell gerade wieder in einer Situation bin, wo es um Diskriminierung und Ungerechtigkeit geht, wo ich jetzt meinen Rat, wo ich auch anderen gebe, wenn du noch immer gerade knietief drin bist, red nicht darüber. Das heisst nicht, dass man nicht die Verletzlichkeit, aber ich merke so wie, ich weiß jetzt gar nicht, was sagen dazu, wie ich gerade so im Prozess bin und gegangen in die Vergangenheit. Ich glaube, ja, merke ich gerade, wie es löst gerade etwas aus, wie es gerade so akut ist auch wieder. Also es ist eigentlich immer akut, aber jetzt ist gerade so, es geht einfach um viel. Und da kommt mir in den Sinn, dass ich damals, wo mein Sohn in die heilpädagogische Schule kam, ist, festgestellt habe, dass es keinen Hort gibt in den Ferien. Das heisst, sind alle Ferien sind unbetreut gewesen. Und das ist etwas, wo ich mich bis heute freue darüber, dass es dank unserer Arbeit, die wir damals gemacht haben, den Hort gibt. Immer noch nicht so, wie ich mir wünschen würde. Aber das ist so klar, dass es diskriminierend ist, wie die Kinder, die in der Schule sonst sind, nicht in der heilpädagogischen, die haben den gehabt. Und die Kinder in der heilpädagogischen Schule einfach gar nicht. Und das ist so einer von meinen Erfolgen, wo ich wirklich so einen Kampf gewonnen habe. Cool.
Soll ich auch noch eine nehmen?
Ja.
Gibt es einen Satz, den du auf ein riesiges Banner schreiben würdest? Oh, jetzt. Riesen Kümmer.
Dann gönn dir.
Ja, ich habe letztens wieder einen Post gemacht auf Insta. Nein, ich glaube wirklich so, wir sind da und wir gehen nicht weg.
Ja, schön.
Weil in all dem, was wir hier besprochen haben, schwingt ja wirklich auch mit, dass grosse, grosse Krisen kommen können. Und, ja, und ich finde so schon, jetzt irgendwie in die weltpolitische Lage manchmal zu schauen, bringt mich auch in eine Krise. Und ist auch bedrohlich. Und ich denke, das geht vielen so. Und dort einfach also eben das Widerständige, die Kraft irgendwie zu spüren, so egal was passiert, wir sind da und wir bleiben und Krisen werden wir irgendwie versuchen zu bewältigen. So.
Und wir sind nicht allein, wir sind viele.
Wir sind wirklich nicht allein, wir sind viele.
Mara, danke für das schöne Gespräch.
Merci dir, Sarah.
Danke euch fürs Zuhören. Es ist eben die 36. Folge. Ich habe ja auch wegen Perfektion irgendwie vor zwei Wochen geschrieben, 25. Folge. Es ist auch so. Und dort eben einfach lieb sein mit sich.
Ich habe ganz viel, so
ganz viel von so Sachen. Nein. Ich bin letztens, meine Schwimmbrille hinten am Velo gehangen. Das ist auch so etwas. Wo ich mich dann auch so frage, was mache ich eigentlich genau, Amig? Und wenn ihr uns zuhört, wir sind immer wieder, oder? Ist es so, merke ich, wir kommen irgendwo Feedback über und ihr sprecht uns manchmal auch an. Ich war letztes Mal im Konzert, wo jemand auf mich zukommt. Wir freuen uns immer auf Fest. Schön sind ihr da.
Mega.
Und die jetzt gerade in einer Krise sind, fühlen euch lieb umarmt.
Tschüss miteinander.
Ciao zusammen. Und wenn ihr jetzt noch zuhört, Alex ist gerade da von der Frauenzentrale. Sie ist ja die, die uns da die ganze Technik macht und die Knöpfe richtig, die ich am Anfang nicht gewusst habe, ob ich jetzt echt alles ausgesteckt habe und nichts mehr funktioniert. Nein, Alex, ich kann dich beruhigen. Es hat funktioniert, es hat aufgenommen. Die Alex arbeitet für die Frauenzentrale, Marketing, und sie erzählt euch jetzt gerade noch etwas über das aktuelle Thema der Frauenzentrale.
Danke, Sarah. Und zwar komme ich mit einem neuen Thema auf euch zu. Die Frauenzentrale Zürich lanciert demnächst eine Kampagne zum Thema Gendermedizin, also Frauenforschung, Frauengesundheit. Und wir nennen das Femizid, also Femizid und Medizin. Und zwar geht es vor allem darum, dass wir aufzeichnen, wie gefährlich der Sexismus ist in der Medizin. Weil bis heute basiert eigentlich medizinische Forschung vor allem auf männlichen Körpern. Und Frauen sind darum in Studien massiv untervertreten. Und unsere Symptome werden darum oft falsch interpretiert. Wir haben darum ein mega spannendes Kampagnenvideo gemacht, damit wir den Missstand sichtbar machen können. Ihr müsst euch das Video unbedingt anschauen. Ich verlinke es auch in den Shownotes. Ein Arzt schickt dort alle Teilnehmenden von einer Studie raus, die nicht am männlichen Standardmodell zu dem passen. Und am Schluss bleiben einfach nur noch Männer übrig. Und unser Claim ist halt, Sexismus ist überall in der Medizin ist er tödlich. Also mit dieser Botschaft wollen wir einfach aufrütteln und ein Bewusstsein schaffen und Frauen stärken, also dass sie sich, dass wir uns medizinisch ernst nimmt, dass wir anfangen, Fragen zu stellen und dass wir uns auch Wissen aneignen können. Und ja, ich lade euch alle ein, um das Video anzuschauen, um unsere Landingpage zu besuchen und euch zu informieren. Danke.
Der Podcast ist in Zusammenarbeit mit der Frauenzentrale Zürich entstanden. Seit über 100 Jahren setzt sich der Verein für mehr Selbstbestimmung für Frauen im Kanton Zürich ein. Mehr Infos unter frauenzentrale-zh.ch und schreibt uns gerne eure Ideen und Feedback auf Insta @frauenzentrale_zh. Es würde uns freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und bewertet. Danke.